Herzlich willkommen zum Referendarsflüsterer. Ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge vom Referendarsflüsterer. Heute wirklich auch wieder mit einer großartigen Folge, was dann ja immer nicht an mir liegt, sondern an denjenigen, mit denen ich spreche, nämlich diesmal mit Björn Nölte. 7 Jahre lang Hauptseminarleiter, davor Fachseminarleiter für das Fach Geschichte. Also jemand, der sich wirklich auskennt. Ich freue mich sehr darauf, auf dieses Gespräch, und ich hoffe, ihr habt da auch ganz viel davon. Nur ein ganz kurzes Housekeeping. Ihr wisst, Ende des Monats bzw. Anfang März gibt es eine Veröffentlichung des Lehrerbands zu 1984. Da war ich oder bin ich sehr stolz drauf, weil das ja wirklich ein Klassiker ist von George Orwell und weil ich auch einiges dafür getan habe, überhaupt diesen Lehrerband machen zu können, vielleicht dazu an anderer Stelle mehr. Der Kalender ist draußen und kommt ganz gut an, das freut mich auch sehr. Und zuletzt, jemand hat gefragt, Bob, jetzt will ich was auf Amazon kaufen und würde dich eigentlich gerne unterstützen, wo gibt es denn diese Affiliate-Links? Also ganz ehrlich, erstmal, das finde ich total nett. Der Affiliate-Link, mit dem ihr den Podcast unterstützen könnt, das könnt ihr relativ einfach machen in 2 Schritten. Erstens auf meine Seite gehen, bobblume.de. Zweitens auf dem rechten Seitenrand entweder auf den Kalender oder auf das Buch gehen. Drittens das kaufen, was ihr möchtet. Das war's schon. Letzten Endes merkt sich sozusagen Amazon, von wo ihr gekommen seid. Und damit unterstützt ihr dann den Blog. Ich sehe natürlich nicht, wer das war, aber ich bin euch natürlich trotzdem dankbar. Das war's schon. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr euch über diese Folge freut. Ich freue mich über Rezensionen, Kommentare und Nachfragen. Eine Kleinigkeit, es ist natürlich wieder ein Gespräch, was online aufgezeichnet wurde. Das heißt, es kann sein, dass ihr gleich die Lautstärke so ein bisschen adaptieren müsst. Dafür entschuldige ich mich. Leider kann ich die Leute natürlich nicht immer zu mir nach Hause einladen. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Bis bald. Ja, schön, dass ihr dabei seid bei unserem heutigen Podcast. Ich spreche heute mit Björn Nölte, der sehr viel zu sagen hat zum Referendariat, wie ich glaube, und der im Gegensatz zu mir auch richtig Ahnung und Erfahrung hat. Das hören wir uns gleich an. Man kann direkt mal als kleinen Vorlauf noch sagen, wir haben echt ein bisschen gebraucht, weil die Technik nicht funktioniert hat. Das ist ja immer, also falls wir gleich nochmal über Digitales reden, immer ganz spannend. Diejenigen, die meinen, dass sie von digitalem Arbeiten Ahnung haben, so ein bisschen, bei denen funktioniert es auch nicht, dass man nur so vorweggeschickt. Ansonsten kann es sein, dass ab und zu mal eine Störung auftritt, weil wir über Skype sprechen, aber so schlimm ist das, glaube ich, nicht. Und genau, ihr könnt gespannt sein. Zunächst mal, Björn, schön, dass du da bist. Stell dich mal vor, was machst du oder was machtest du? Was sind so deine Schwerpunkte? Was interessiert dich? Also jetzt auch professionell natürlich vor allen Dingen.
Okay, ich kann auch ganz viel Privates erzählen, aber professionell. Ja, hallo, schön dabei zu sein. Es ist so, dass ich im Moment in Brandenburg, nennt sich das, Oberstufenkoordinator bin. Das ist die Funktion an der Schule, die zuständig ist für die Organisation der Oberstufe und für die, also gehört mit zur Schulleitung, unterrichtet aber auch. Das mache ich aktuell jetzt seit 2 Jahren. Und ich war eben davor 7 Jahre lang Hauptseminarleiter, so nennt sich das in Brandenburg. Nicht, weiß ja überall ein bisschen anders, aber also die Seminarleiter, die sich nicht fachlich beschäftigen, sondern die sozusagen Klassenlehrer für den Referendarsgruppe unterschiedlicher Fächer sind. Und davor war ich auch schon Fachseminarleiter Geschichte, 2 Jahre lang. Ja, und bin dann nach 7 Jahren Hauptseminarleitertum eben gewechselt, wieder zurück an die Schule. Ja, stellt viele auch mit dem Kopf oder fragen immer, weiß nicht, ob du das auch fragst, warum macht man das, warum geht man da zurück an die Schule? Das war so meine persönliche Herausforderung, die ich gerne haben wollte. Und die habe ich interessiert, natürlich sehr viel Digitales, bin ja da auch sehr unterwegs in dem Bereich. Und aktuell habe ich so einen Schwerpunkt, dass mich Leistungsbewertung in digitalen Zeiten besonders stark interessiert. Hat verschiedene Gründe und wir wagen uns da im Moment sehr voran mit digitalem Abitur und so weiter. Das könnte nachher auch noch ein Thema sein, wenn du möchtest.
Ja, sehr gerne. Zunächst mal habe ich die Antwort auf die Frage, die ich tatsächlich nachgeschoben hätte, noch nicht ganz verstanden. Für dich war das Zurückkommen wieder mehr an die Schule eine Herausforderung? Inwiefern? Also wolltest du wieder mehr mit Schülern arbeiten oder?
Ja, also ich muss dazu sagen, das Studienseminar Potsdam ist wirklich super, da arbeiten tolle Leute und das waren 7 wunderbare Jahre. So komisch wie das klingt, dachte ich dann bei mir trotzdem, ich möchte vielleicht nicht irgendwann von den Referenten gesehen werden, als der alte Onkel eigentlich nicht weiß, wie eine Schule von innen aussieht. Und ich dachte nach 7 Jahren, es kann mal wieder auch was Neues auf mich zukommen. Und ich habe dann eben, man kennt ja dann die Schulen, die man so besucht, und habe mir dann irgendwie 1, 2 rausgesucht, die mich besonders beeindruckt haben. Und an der einen war dann eben gerade diese Oberstufenkoordinatorenstelle frei. Und das ist wirklich eine ganz besondere, herausfordernde Schule. Und ich dachte, das könnte jetzt sein, was mich da auch mal wieder so ein bisschen auf Trab hält. Und das war die richtige Entscheidung. Das ist schon wieder jetzt was anderes, aber ich habe das nicht bereut, wo die Zeit davor wirklich ganz, ganz toll war und ich Referendare sowieso auch immer sehr, sehr gerne begleitet habe.
Wenn du es gerade schon sagst, was hat dir denn besonders Spaß gemacht bei der Arbeit mit Referendarinnen und Referendaren?
Vieles, also vielleicht auch das Unvorhergesehene. Man hat ja da mit Menschen, also ging es mir jedenfalls zu tun, die erstmal, die zwingt man ja nicht Lehrer zu werden, sondern die wollen das gerne machen. Und die bringen ja wirklich auf ihre Art jeweils sehr unterschiedliche Arten von Enthusiasmus mit und sich auf diese unterschiedlichen Persönlichkeiten einzulassen und damit zu tun zu haben und das so unter einem Deckel des Hauptseminars zu haben, das hat mir immer wieder großen Spaß gemacht. Weil man ja doch als Seminarleiter sehr eng an den Leuten dran ist und die eben auch nicht nur so kurz getaktet wie Schüler mitbekommt, sondern man kriegt da schon eine ganze Menge mit und hat die Chance, die dann eben auch sehr intensiv begleiten zu können. Und da fand ich immer toll, wenn man denen da auch ein bisschen Raum gibt, zu sehen, was die Leute daraus machen, wie die so jeweils ihren unterschiedlichen Weg gehen. Der kann ja sehr unterschiedlich sein. So unterschiedlich wie die Schulen sind, waren auch eigentlich immer die Kandidaten, die da sehr unterschiedlich vorgegangen sind.
Hat dich da einer oder eine irgendwie in besonderem Maße mal beeindruckt?
Ehrlich gesagt haben mich da viele beeindruckt. Also ich war dann mir auch nicht zu schade, an mehreren Stellen auch zu sagen, wie mich Sachen beeindruckt haben. Ich bin immer ganz besonders beeindruckt gewesen von Situationen im Klassenraum. Ja, also da habe ich oftmals Situationen erlebt und hoffentlich das dann auch geschafft, den Leuten das zurückzumelden, wie intensiv und wie gut da mit Schülern umgegangen wurde, teilweise auf so ganz unterschiedlichen Niveaus. Das hat mich teilweise wirklich sehr stark beeindruckt. Und man kriegt ja als Hauptseminarleiter auch mit, welche unterschiedlichen Belastungen die Leute haben. Da sind ja irgendwie wirklich 5 Häuptlinge und 10 verschiedene Stellen, die irgendwie gleichzeitig was von einem wollen. Und zu sehen, wie dann doch die Leute da in diesem Dschungel sich auch behaupten und ihren Weg gehen, also da habe ich großen Respekt. So einzelne, ich weiß gar nicht, also da könnte ich eine ganze Reihe von Leuten irgendwie, kommen mir da in den Sinn, die mich sehr unterschiedlich beeindruckt haben. Ja, auch Leute, die irgendwie, quasi eine Mutter mit 4 Kindern zu Hause, die dann gleichzeitig noch den Fachbereich übernommen hat. Das sind natürlich so die plakativen Sachen, aber es gibt ja auch so sehr viele, kleinere Sachen. Ja, sich zum Beispiel auch, muss ich sagen, so ein Punkt, der mir so spontan einfällt, sich zu behaupten, auch gegen Fachseminarleiter. Ich will jetzt nicht generell Fachseminarleiter-Bashing irgendwie betreiben, aber es gibt ja genug Situationen, wo du dann so daneben sitzt als Hauptseminarleiter und denkst, der Referendar hat eigentlich recht, ja, ich muss hier solidarisch sein, aber der hat ganz schön recht und auf welche diplomatische Art die Leute sich dann da auch behauptet haben, teilweise. Das hat mir auch oft Respekt abverlangt. Oder da dachte ich, eines war nochmal, Mensch, das ist nicht schlecht.
In so einem Feedback-Gespräch zum Beispiel, oder?
Ja, oder dann auch, dann überlegt man ja auch, wenn man dann wirklich strukturell das Gefühl hat, man will hier mal eine Sache ansprechen, wie geht man dann mit den Fachseminarleitern um? Ich dann überlegen wir zusammen, also bei uns war dann auch Supervision und Coaching so ein Thema, weil wir in Potsdam da so ausgebildet wurden und wir haben überlegt, wie geht man jetzt mit Situationen um. Und dann habe ich eben auch miterlebt, wie dann die Leute sich da in Gesprächen so behauptet haben. Und teilweise gab es zu dritt dann noch Gespräche oder andere. Und das ist schon, also neben dem eigentlichen Lehrerdasein ist das ja auch was im Referendariat für viele leider doch eine Rolle spielt, nicht? Wie man sich da so mit diesen Anforderungen zurecht schlägt.
Ich zieh mal so ein paar Fäden zusammen, die du gerade angesprochen hast, um zu der Frage zu kommen, die mich als erstes, oder nicht immer als erstes, aber die mich auf jeden Fall immer interessiert. Und zwar jetzt so mit ein bisschen Vorlauf. Du hast gesagt, dass es dich beeindruckt hat, dass wie die Lehrerinnen und Lehrer mit Schülern umgegangen sind. Das ist ja ein ganz zentraler Punkt, so einen Beziehungsaufbau auch zu haben, der oftmals im Referendariat jetzt gar nicht von den Fachleitern nicht fokussiert wird, aber von den Referendaren selbst, weil man sich da so sehr selbst der Nächste ist und denkt, ich muss das jetzt auf die Minute takten, ich muss jetzt, der Einstieg muss jetzt böllern und so weiter und so fort. Will sagen, diese Beziehungsebene ist ja wahnsinnig wichtig und damit wären wir eigentlich auf einem Punkt, den ich dich fragen wollte, was ist guter Unterricht?
Große Frage.
Ja, da könnten wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde drüber reden.
Ja, jetzt fehlt mir mein vorbereitetes Skript, aber das kann man ja von, aber ich würde dir auf alle Fälle erstmal recht geben. Ohne gute Beziehung ist überhaupt gar nichts möglich. Ich glaube, das ist wirklich das ultimative A und O. Ich habe zum Beispiel so einen Tick gehabt, also da bin ich mir auch nicht zu schade, das zu sagen. Ich habe den Referendaren immer sehr stark ans Herz gelegt, bevor irgendwelche super strukturierten Stunden geplant werden, bevor irgendwelche Inhalte fabriziert werden. Das Allerwichtigste gegenüber euren Schülern ist, zeigt ihnen, dass ihr die gut kennt, indem ihr die Namen kennt. Also setzt euch vorher rein und überrascht die Schüler damit, dass ihr beim ersten Kontakt alle Namen habt. Das war so eine Macke von mir. Aber das ist eigentlich ein Symptom dafür, dass ich immer versucht habe zu verkörpern. Es kommt bei allem darauf an, dass man eben da mit Menschen zu tun hat und dass das alles trägt. Also wichtiger auch ist als Anforderungen von Seminarleitern und irgendwelche hochgradig durchdeklinierten Planungsparadigmen, ja, sag ich mal kompliziert. Das Wichtigste ist die Beziehung zu den Schülern. Das hat eigentlich auch immer dazu geführt, nicht? Wir haben sich da teilweise meinem Druck da irgendwie auch beugen müssen und haben dann sich doch mit den Schülern beschäftigt, die Namen erstmal gelernt und das war immer toll. Die Schüler sind begeistert, die applaudieren den Referendaren, wenn die das irgendwie schaffen, da wirklich bei der ersten Stunde schon alle zu kennen. Und es ist so ein roter Faden. Also guter Unterricht fängt, glaube ich, an mit der Beziehung zu den Schülern. Und dann überlege ich jetzt, ob mir so ein schlaues, kurzes Resümee einfällt, was da möglichst alles unter einen Hut bringen kann. Nicht? Also ich glaube, guter Unterricht ist vor allen Dingen auch einer, der das Lernen und nicht das Lehren fokussiert. Und der kann ja sehr, sehr unterschiedliche Facettenausprägungen haben, aber ich glaube, das ist auch richtig so eine Art Paradigmenwechsel, nicht? Dass man nicht guckt, wie organisiere ich meinen Unterricht und meinen Vermitteln sozusagen, ja? Sondern wie lernen die Schüler und wie kann ich die Schüler im besten Fall irgendwie auf seine Art und Weise, wie kann ich denen das so ermöglichen, von A nach B zu kommen, dass ich selbst ihr Lernen in die Hand nehmen, selber sich das, was da in der Stunde passiert, zu eigen machen, zu ihrem eigenen machen, um daraus eben nachhaltig möglichst sinnstiftend zu lernen. Wäre jetzt so eine Facette, die mir einfällt.
Was die Podcast-Hörerinnen und Hörer gerade nicht mitgekriegt haben, an einer ganz bestimmten Stelle habe ich, wir sehen uns nämlich hier im Video, die Arme hochgerissen, weil ich damit so unglaublich einverstanden bin. Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe fast das Gefühl, dass das eine Art von Paradigmenwechsel ist. Wie du sagst, der Lehrer als vermittelnde Instanz wird zur Person, die Lernen ermöglicht in irgendeiner Form. Ich versuche natürlich trotzdem immer so im Hinterkopf zu haben, wer hört hier zu? Es sind Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht auch sich für Digitales interessieren, aber eben auch Lehramtsstudenten und Referendare, die vielleicht mal denken, Mensch, das ist jetzt esoterisch. Deshalb finde ich das ganz toll, dass du gerade dieses konkrete Beispiel genommen hast, dass es ohne Beziehungsarbeit nicht geht. Ich habe mal polemisch gesagt, eigentlich kann einem nichts Besseres passieren, als dass in der Lehrprobe der kleine Kevin Nasenbluten bekommt, weil sich dann sehr schnell zeigt, wo man die Prioritäten setzt. Und wenn dort ein Referendar ist, der sozusagen den kleinen Kevin vor die Tür schickt, damit er seinen Stiefel weitermacht, da weiß man dann relativ klar, ob derjenige geeignet ist oder nicht. Also das ist natürlich polemisch, aber dennoch, ja, glaube ich, eine wichtige Sache. So, jetzt haben wir eigentlich diesen Anknüpfungspunkt. Du sagst, die Lehrperson soll das Selbstständige möglicherweise Lernen von Schülern ermöglichen. Welche Rolle spielen denn da digitale Unterrichtsformen oder welche Relevanz haben die?
Ich glaube, das ist ja auch schon Usus jetzt, sag ich mal, in unserem Austausch, digitale Elemente nicht als exotische bunte Zebras anzusehen, sondern als den regulären Bestandteil des Lebens und des Unterrichtens, so wie es ja auch für alle anderen Medien im weitesten Sinne gilt. Nicht? Also wenn da eine Klasse vor mir sitzt, die zu 99% mit leistungsstarken Smartphones und eigenen WLAN-Zugängen oder Internetzugängen ausgestattet ist, und dann wäre es ja schier absurd, das nicht als Lebensrealität und als Möglichkeit mit einzubeziehen. Also die Aufgabe, die der Lehrer ja eigentlich schon immer hat, abzuchecken, was sind die Lernvoraussetzungen der Schüler und wie kann ich Wege finden, das eben produktiv im Unterricht umzusetzen. Das gilt heutzutage ja genauso wie vor 30 Jahren. Insofern muss man eigentlich nur eine Haltung von Offenheit haben, um dann eben auch nicht die Augen zu verschließen. Ja, also wenn man jetzt krampfhaft digitale Medien aus dem Unterricht aushält, dann ist das für mich eher so, dass man da künstlich Schranken setzt, die überhaupt nicht nötig sind. Wir erleben ja, also jetzt mir, ist natürlich schon so, dass ich mich dafür auch besonders interessiere, dass das, also wenn man jetzt Medien, digitale Medien mit einbezieht in das, was man didaktisch, pädagogisch sowieso vorhat, dass da eben teilweise Explosionen möglich sind im Sinne von wirklich ganz anderen Motivationslagen der Schüler. Wenn die Schüler jetzt plötzlich über E-Sports irgendwelche materialgestützten Erörterungen schreiben können und die dann auch veröffentlicht im Internet Reaktionen bekommen, dann sind da plötzlich Schüler im Deutschunterricht aktiv, die das ansonsten 4 Jahre lang wahrscheinlich überhaupt nicht wären. Und da gilt es, glaube ich, schon vor Potenzialen nicht die Augen zu verschließen, sondern die ganz natürlich mit einzubeziehen.
Ich finde das Wort einzubeziehen total wichtig, weil das nochmal zeigt, dass eben die Perspektive weder darauf ist, Gruß geht an Axel Krommer, den ich auch irgendwann am Podcast habe, Pädagogik vor Technik, das ist nicht die Perspektive. Die Perspektive ist aber auch nicht, wie schaffe ich es jetzt zwangsweise irgendwie ein digitales Tool einzubeziehen, sondern die Perspektive ist, wie schaffe ich es, den Schülern Lernen zu ermöglichen? Und wie du gerade sagst, ja, wenn ich Lernen dadurch ermögliche, dass ich beispielsweise einen thematischen Ansatz, der zuvor noch nicht im Deutschunterricht war, in den Deutschunterricht bringen kann und dann auch noch dafür sorge, dass der Schüler oder die Schülerin nicht für mich schreibt, ich es korrigiere und zurückgebe, sondern eben so schreibt, dass ich das Publikum vielleicht wo ganz anders befindet und eine tatsächliche Rückmeldung gibt, dann hat man plötzlich eine Argumentation für den sinnvollen und funktionalen Gebrauch von digitalen Medien. Jetzt ist aber doch das Problem, widersprich mir, dass trotzdem die Referendarsausbildung natürlich eine Ausbildung bleibt, die bewertet werden muss. Wie bewerte ich denn jetzt einen Unterricht, der im besten Fall Lernen ermöglicht? Weil ich bin ja plötzlich dann nicht mehr die Lehrperson, die, ich sag jetzt mal, dramaturgisch alles sehr spezifisch orchestriert, sondern ich bin vielleicht die Lehrperson, die sich auch mal, nicht auch mal, sondern die sich auch zurücknehmen muss. Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch? Ich frage deshalb, vielleicht mit einer kleinen Klammer, weil mich mal jemand gefragt hat, ich habe über den über agilen Deutschunterricht geschrieben und ich bin far away from Experte. Ich habe das auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur ausprobiert, dieses Edoskrum, beziehungsweise ein bisschen abgewandelt, das darf man dann gar nicht so nennen, wo Schülerinnen und Schüler sich selbst mit Forschungsfragen von Lisa Rosa jeweils Themen ausgesucht und diese bearbeitet haben. Und da hat mich jemand gefragt, ob er mich besuchen kann. Und ich habe gesagt, naja, du kannst mich schon besuchen, du siehst mich aber dann nicht. Du siehst mich als Lehrer nicht. Also du kommst dann da rein und ich werde irgendwo im besten Fall am Rand stehen und gar nichts tun. Ja. Und sowas könnte man natürlich in der Lehrprobe nicht bringen. Will sagen, wie passt das zusammen?
Du hast gesagt, ich soll dir widersprechen und ich widerspreche.
Gerne.
Und zwar sehr gerne. Und zwar sehr gerne, weil das ist ja, das ist mir ja natürlich bekannt. Ja. Das ist ja, also ich kenne natürlich auch die Haltung von Referendaren, die dann ganz bewusst Phasen einbauen, wo sie dann auch zu sehen sind, weil sie natürlich auch von x Personen gesagt bekommen, naja, ich muss sie ja irgendwie agieren sehen. Also wenn ich diesen kleinen Lehrervortrag oder hier den Einstieg ein bisschen länger, dann ich sehe, wie sie da agieren. Also ich finde, wir haben in Potsdam die Bewertungsdimension Initiierung von Lernprozessen gehabt und so genannt. Und ich hatte eine sehr gute Lehrprobe mit 1 bewertet, wo die Lehrerin so gut wie nicht zu sehen war. Das war ein Oberstufenkurs und ich wusste aus vorangegangenen Besuchen und weil ich eben auch die Klasse dadurch schon kannte und die Kandidatin, die organisiert in ihrem Deutschunterricht in der Oberstufe Moderationsfähigkeit und Eigenorganisation derart, dass die am Anfang nicht viel mehr macht, als die Stunde zu eröffnen. Und es war unglaublich beeindruckend zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit die Schüler ihre eigene Sache da in die Hand genommen haben, zu einem eigenen Ergebnis kamen und im klassischen Sinne sie als Lehrkraft so gut wie nicht zu sehen war. Ich gebe dir schon recht, dass das auch den Vorlauf hatte, dass wir darüber auch gesprochen haben, nicht, dass ja auch andere Seminare da drin sind mit vielleicht anderen Vorstellungen, aber ich finde, es geht darum, zu sehen, wie Lernprozesse bei Schülern zu sehen sind. Und wenn man geübt ist im Beobachten von Schülern, gibt es auch Möglichkeiten festzustellen, ob die da eben nur sitzen und nichts passiert oder ob man auch wirklich Lernprozesse ja so gut wie es geht beobachten kann. Wenn das der Fall ist, dann habe ich persönlich überhaupt keine Schwierigkeit damit, wenn der Lehrer hier gar nicht zu sehen ist. Erstmal gibt es ja eine ganze Reihe von Unterrichtsbesuchen und wenn es hier in dieser Stunde so angemessen ist, die Schüler da selbstständig ihren Weg gehen zu lassen, sehe ich das überhaupt nicht als schwierig an. Ich würde aber gerne noch einen zweiten Teil der Antwort kurz anschließen, weil ich glaube, die Struktur der Unterrichtsbeobachtung oder der Vorstellung von Unterricht, die ich auch noch im Referendariat von der Seite des Beobachtenden so habe mitbekommen, die geht eben aus doch von sehr engen Korsetts. Da ist sehr stark diese Vorstellung von Einstieg, Erarbeitung, Sicherung von Takten 45 oder 90 Minuten. Und ich erlebe jetzt an meiner Schule wieder im Unterricht, in Strukturen stattfindet, die sich damit nicht mehr fassen lassen. Also über Lerngruppen hinweg, über Räumlichkeiten hinweg, über verschiedene Lehrpersonen hinweg. Und da sehe ich schon die Notwendigkeit für das Referendariat als System, sich diesen neuen Formen auch zu öffnen. Denn mit dem, was wir da teilweise machen, könnte man auch nicht so gute Lehrproben bestehen im aktuellen System. Nicht da, finde ich, da muss man schon adaptieren und vielleicht andere eine größere Offenheit an den Tag legen, Unterricht auch vielleicht noch anders beobachten zu können.
Also direkt mal zwei Sachen. Ich finde gar nicht, dass das so ein Widerspruch ist. Ich finde das großartig, dass du das so sagst. Also dass das, es ist ja eher ein Vorurteil von mir, beziehungsweise natürlich auch was ich mitbekomme, dass so dieser Druck ist. Man spricht oft über Druck und Stress im Referendariat und die Frage ist, warum? Und ich habe das zumindest im APR immer so mitgekriegt, im Ausbildungspersonalrat in Freiburg, weil man da ja mit vielen Leuten spricht, dass der Druck entsteht, weil die Referendare und Referendarinnen oft das Gefühl haben, 100 Dinge auf einmal kontrollieren zu müssen. Ja, also und der Druck entsteht eben aus dem Gedanken daraus, dass das so sein muss, also dass ich sozusagen diese ständige Kontrolle haben muss. Und da gibt's natürlich viele, die kommen aus einem Studium, vielleicht das sie sehr gut gemacht haben, die sind es gewöhnt, immer diese Kontrolle zu haben. Und wenn man Lernen ermöglicht oder das, was du gerade gesagt hast, einen Initiationsprozess anstößt sagen wir mal, mehr oder weniger ergebnisoffen ist, weil, also es kann ja auch bedeuten, etwas funktioniert nicht, ich gehe hin, ich mache transparent, wie es anders gehen könnte, ich habe hinterher eine Art von Feedbackgespräch, wo ich sage, das hätte anders funktionieren müssen und so weiter und so fort. Aber um das zu machen, braucht man natürlich den bewussten und ja auch das Standing, diesen kleinen Kontrollverlust schon als positiv zu empfinden und als Chance für Lernen zu empfinden. Will sagen, ich sehe das gar nicht als Widerspruch, sondern problematisch wird es halt dann, und das hast du schon zweimal angedeutet, wenn es Situationen gibt, wo ein ganz starker Widerspruch zwischen Leuten ist, also zwischen verschiedenen Leuten, Mentor, Fachleiter oder eben externe Fachleiter. Es gibt ja verschiedene Bundesländer, wo es dann auch diese externen Fachleiter gibt. Ja. Und ich glaube dann, wo viele Leute halt Angst vor haben, ist diese typische Situation, ein Fachleiter sagt dir, wenn du Grammatikunterricht machst, kommt X immer vor Y. Ja, also was weiß ich, ne? Jetzt typischerweise entdeckendes Lernen und danach wird die Regel gefestigt, so, und dann plötzlich sitzt da einer drin, der sagt, wissen Sie denn nicht, dass Y immer vor X kommt? Ne? Und ich denke mal, das ist auch eine ganz hohe Anforderung an Fachleiterinnen und Fachleiter, eben diese, ich sage jetzt mal, zeitgemäßen Unterrichtsformen auch kennenzulernen und wertzuschätzen als Möglichkeiten, Unterricht auch zu gestalten. Ne?
Ja. Definitiv. Also nur mal ein ganz kleines Beispiel. Ja, das ist, ich glaube, ganz weit verbreitet bei Referendaren ist auch der Gedanke Sicherung. Ja, es muss immer eine Sicherung da sein. Ja, was ja auch grundsätzlich jetzt kein blöder Gedanke ist. Aber ich merke, in diesen neueren digitalen Formen, wie wir da arbeiten, da ist es völlig normal, also auch jetzt, sagen wir mal, in meinem eigenen Unterricht, ist es völlig normal, dass ein Schüler im Unterricht auf die Idee kommt, ich mache jetzt hier mal ein Google-Dokument auf, wo wir schon, während wir das jetzt hier machen, alle zusammen Ergebnisse reinschreiben. So. Und die sind dann da schon da. Und da gibt es dann dieses Dokument, was alle einsehen können, was für alle verfügbar ist. Und da gibt es überhaupt nicht die Notwendigkeit, diese Ergebnisse dann nochmal am Ende vorne an der Tafel zu sichern, zusammenzutragen, aufzuschreiben, abzuschreiben, zu sichern. Das entfällt. Ja, das haben die dann schon da, das sehen die im Arbeitsprozess. Und man kann dann mit anderen, reflektierenden Angelegenheiten danach weitermachen. Aber wenn jetzt jemand mit dieser Vorstellung meinen Unterricht so sehen würde, er würde sagen, da fehlt die Sicherungsphase, ganz schlecht. Durchgefallen, fehlt die Sicherungsphase, ja, jetzt mal ganz plakativ. Mhm. Und das sind so, also da merke ich auch, dass im Moment die Schere dadurch so ein bisschen auseinandergeht. Nicht? Und dass es schon notwendig ist, damit Referendare sich dann auch in dieses Thema wagen, dass dann sie auch begleitet werden von Fachleitern, die dafür also zumindest auch ein Gespür haben oder im besten Fall dann eben auch selber an Schulen das erleben, wie diese neuen Prozesse funktionieren.
Gibt es denn dennoch, also ich versuche das jetzt mal aus dieser positiven Aussage eine negative zu formen. Du hast nämlich gerade gesagt, im Prinzip braucht man als Lehrer heutzutage eine Sache, neben natürlich Empathie und der Möglichkeit, Beziehungsaufbau zu leisten, etwas, was ich ganz zentral finde, nämlich Offenheit. Das hört sich so banal geradezu an, aber es ist ja so, ja. Es ist so ein stetiger Prozess. Ich muss jetzt nicht kommen von lebenslangem Lernen und so weiter, aber es ist ja tatsächlich so, dass man die Offenheit haben muss, als Fachleiter, wie gesagt, bestimmte Formen vielleicht auch zu akzeptieren auf der einen Seite und als Referendar eben darüber nachzudenken, wie kann ich eben Lernen initiieren. Jetzt kann man das auch umdrehen? Kann man sagen, es gibt bestimmte Vorstellungen, die Menschen haben, wo man eigentlich sagen muss, dann werd lieber kein Lehrer? Also dann such dir was anderes?
Ja, also tatsächlich hatte ich diese Gespräche auch schon. Man kann sich ja vorstellen, dass das wirklich einiges bedarf, bis man an so einem Punkt angelangt ist. Und das Schwierige ist, dass da im Seminar dann teilweise Menschen saßen, die waren älter als ich und die haben einen langen Weg hin in dieses Referendariat gemacht. Und auf diesem Weg sind offenbar auch Chancen verpasst worden, da mal für erhellende Selbstreflexionsprozesse zu sorgen. Und da gab es, also ich kann mich durchaus an Menschen erinnern, wo dann die Notwendigkeit bestand, denen auch rückzumelden, dass ich nicht der Meinung bin, dass das wirklich zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden kann. Mhm. Das sind, glaube ich, ganz große Ausnahmen, weil bei so vielen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, sind das wirklich nur Einzelfälle. Aber es kommt dazu auch. Und da hatte ich dann schon auch das Gefühl, hier ist mal ein Punkt, wo das nötig ist für den Menschen, der da vor mir sitzt und auch eben für alle, die dann betroffen sind, in der Schule arbeiten würde, dass man auch mal diese harte Rückmeldung gibt. Das ist ja trotzdem nochmal was anderes, ob derjenige dann für sich auch diese Einsicht hat oder was er selbst daraus macht. Ja, aber gefragt danach oder dann eben in solchen Krisengesprächen habe ich.
Mach mal ganz konkret. Was ist für dich so ein, also wenn man das so machen kann, ne, ich finde das halt ich finde das halt immer interessant. Und ich finde das auch deshalb interessant, weil, weil ich schon, ich spreche grundsätzlich natürlich nicht über mein jetziges Kollegium, sondern so ganz allgemein. Aber es ist zum Beispiel so, dass zum Beispiel in der Theater AG oder so die Schülerinnen und Schüler einfach sehr offen sprechen mit einem auch. Ich bin da immer so, dass ich sage, Mensch, jetzt, das möchte ich jetzt irgendwie auch nicht hören und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich spreche auch nicht über mein jetziges Kollegium. Aber es ist schon so, dass ja immer wieder auch Leute anscheinend durchkommen und gut durchkommen, von denen Schüler sagen, also, was soll denn das jetzt? Wieso ist derjenige denn Lehrer geworden? Das kann doch nicht sein. Und die kriegst du dann auch nicht wieder weg. Und du sagst als Kollege, das gibt's immer, ne? Die Kollegen, wo du weißt, wenn die 2 Jahre den Kollegen X im Fach Y hatten, so, dann haben die erstmal ein Problem, wenn die, was weiß ich, ne, in die Kursstufe kommen und so. Also, so Leute kommen ja auch irgendwie durch. Deshalb finde ich das, interessant, dass du sagst, so diese Gespräche wurden geführt, und deshalb würde mich eben interessieren, was, also kann man das irgendwie festmachen, dieses nicht vielleicht fähig sein, weil das ja nicht zwangsläufig bedeutet, dass man existenziell irgendwie nichts machen kann, sondern eben halt nur nicht als Lehrer geeignet ist, so, ne?
Ja, genau. Also wir haben das in Potsdam mal so, glaube ich, besprochen. Wir hatten wir hatten 10 Kriterien, um Unterricht zu bewerten. Und diese 10 Kriterien waren, oder 8, stimmt gar nicht, 10, 8, egal. Und diese 8 waren eingeteilt in 3 Dimensionen. Und die erste Dimension ist die der pädagogischen Beziehungsqualität. Das, was wir vorhin auch schon, da schließt sich der Kreis ein bisschen, das ist das, was wir dann auch als wichtigste Dimension angesehen haben. Die zweite ist die Dimension der Fachlichkeit. Und die dritte ist die Dimension, die Didaktik und Methodik umfasst. Und wenn substanziell in mindestens einer dieser 3 Dimensionen von unterschiedlichen Personen eben substanziell da Mängel gesehen werden, und das betraf in den Fällen, an die ich mich erinnere, eben besonders die Dimension der pädagogischen Beziehung, kann es auch sein, dass da eine Nichteignung sozusagen angesehen wird. Und das würde ich bei den Fällen, an die ich mich erinnere, auf diese Dimension beziehen. Also wenn man das Gefühl hat, da wird mit Schülern in einer Art und Weise umgegangen, dass die nicht nur nicht respektiert, sondern geschädigt werden, und dass da Machtposition des Lehrers so substanziell und tiefgreifend ausgenutzt wird, dass da Schäden entstehen, dann wäre das für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, das bringt mich dazu zu sagen, derjenige ist nicht geeignet.
Bevor ich die nächste Frage stelle, weil ich das unfassbar interessant finde, diese Dimension, kann man es irgendwo nachlesen?
Kann man, ja, also ich habe die, glaube ich, noch da, ist ja ein großes Geheimnis. Das war ein langer Prozess, wo eben an einem Schulseminar, das war ja schon zig Jahre her, als ich da war, das so ausgearbeitet wurde. Und diese Dimensionen und die Kriterien wurden eben einheitlich fürs ganze Land festgelegt, damit die Referendare eben eine Einheitlichkeit der Rückmeldung bekommen, dass danach Unterricht zurückgemeldet werden soll, dass es benutzt werden soll in den Gesprächen, die im Anschluss an Unterricht geführt werden.
Ich hätte jetzt gesagt, irgendwie, wenn es das irgendwo gibt, werde ich es vielleicht in den Shownotes verlinken, falls es den einen oder anderen interessiert. Was mich interessiert, ist, wie du die Fachlichkeit siehst. Ich weiß nicht, ich bin ja insgesamt anachronistisch, was Fachlichkeit angeht. Ja? Ich habe mal einen Text geschrieben für mehr Theorie in der Lehrerbildung, wo die Leute gesagt haben, sag mal, hast du einen Schaden? So, was willst du denn? Was hat denn das damit zu tun? Oder auch ein Text, da war es noch deutlicher, das gab so, ich sag mal, für meine Verhältnisse einen kleinen Shitstorm, bitte werdet keine Lehrer. Und da, wo sich die Leute am meisten drauf aufgehangen haben, also wirklich, die haben bei den meisten Sachen, wo haben die so gesagt, naja, gut, irgendwie stimmt, das muss man können, aber wo die am meisten sich geärgert haben, das war im Punkto Theorie und Fachlichkeit, weil ich da ganz klar gesagt habe, wenn man Lehrer werden will, dann muss man eine solche Leidenschaft für das Fach auch haben, dass man wirklich ein breites Wissen hat. Ich habe letztens, heute war das, glaube ich, gab es einen Tweet, was auf Deutsch, wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht verstanden. Das heißt, die Möglichkeit, überhaupt zu reduzieren, Und erst dann kann ich ja überlegen, wenn ich einen Inhalt reduziert habe oder wie ich ihn reduziere, wie ich das Ganze methodisch didaktisch aufbereite. Das geht ja nur, wenn ich, sagen wir mal, das an Wissen habe, was in gewisser Weise auch redundant ist. Und für mich persönlich ist das einer der wichtigsten Gründe, warum man auch weiter Hausarbeiten schreiben soll. Die Leute sagen mal, ich will keine Hausarbeiten mehr schreiben, mir fallen keine Themen ein und ist sowieso alles uninteressant. Und ich denke, ey, Junge oder Mädchen, wenn dir kein einziges Thema einfindet in deinem Fach, was du interessant findest, so dass du dich da wissenschaftlich oder semi-wissenschaftlich mit befassen kannst, dann solltest du eigentlich auch kein Lehrer werden. Ne? So, jetzt mal ganz polemisch, wie stehst du dazu?
Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Tatsächlich sehe ich das sehr, sehr ähnlich, aber ich glaube, man muss das auch immer erklären, um Missverständnissen vorzubeugen. Also ich sehe das zum Beispiel auch mit den Hausarbeiten ganz genauso. In Brandenburg werden die Hausarbeiten jetzt gerade zum 01.01.2019 abgeschafft. Großes Hallo bei allen Referendaren, bei 99% auch der Seminarleiter, glaube ich. Ja. Da hatte ich auch die Einzelposition, deswegen kann ich glaube ich auch hier sagen, dass ich mich immer dafür eingesetzt habe, Hausarbeiten zu schreiben, aus ähnlichen Gründen. Das heißt aber für mich nicht, dass ich jetzt in sturer, dass ich die Auffassung habe, ein Lehrer ist ein Wissensvermittler, ja, und muss seine Fachexpertise 1:1 darüber schieben. Das ist ja nochmal ganz was anderes. Aber ich würde das, was du gesagt hast, um jetzt nicht zu wiederholen, weil ich das sehr ähnlich sehe, noch ergänzen vielleicht darum, dass ich finde, es geht darum, die fachliche Leidenschaft zeigt sich, glaube ich, auch darin, dass man die fachlichen Konzepte verstanden hat. Also nicht nur die Kenntnisse, sondern dass man das Fachkonzeptionelle verstanden hat. Also ein kleines Beispiel. Multiperspektivität ist in Geschichte ein bisschen was anderes als in PB. Ja, also politische Bildung heißt das Fach bei uns. Und das muss man jeweils auseinanderhalten und verstehen und kann das nicht in einen Topf mengen. Und ich würde immer von einem Lehrer erwarten, dass er eben in der Lage ist, aus den fachlichen Konzepten und den didaktischen Prinzipien seines Faches eben die richtigen Rückschlüsse für seinen Unterricht zu ziehen. Und ich kann als Schüler, ich glaube, die Schüler und die schlauen Schüler, die ich kenne, und ich habe das Glück, eigentlich das durchgängig richtig leistungsstarke Schüler zu haben, die durchblicken sehr, sehr schnell, ob ein Lehrer, wie ein Lehrer tickt. Und es gibt auch so eine Art von Respekt, glaube ich, für Lehrer, die menschlich super sind und die sehr engagiert sind. Aber die Schüler sehen auch, wenn da nicht das Fundamentum von fachlicher Expertise und vor allen Dingen dem Verstehen der eigenen fachlichen Strukturen da ist. Nicht? Also ich kann, das gilt für meine Fächer, ich glaube, das gilt für alle Fächer, ich kann daraus nichts sinnvoll für die Schüler zimmern an Lernangebot, wenn ich das fachlich nicht durchdrungen habe. Da bin ich auch ganz, ganz stark der Meinung. Aber man muss eben trennen. Ich möchte auch keine, sagen wir mal, Fachidioten, die nur fachlich fit sind und diesen Transfer nicht hinbekommen. Die große Kunst, und das ist ja die Herausforderung für unseren Job, ist ja eben diese Brücke, die wir haben. Und das muss unbedingt erhalten bleiben. Deswegen bin ich auch ganz vorsichtig mit fächerübergreifendem Unterricht, denn der kann auch nur, also der gedeiht, glaube ich, am besten, wenn das Lehrer sind, die in ihren Fächern auch richtig gut erstmal sind. Dann kann man da Brücken bauen. Aber nach dem Motto, wir machen da mal eine Soße draus, ohne dass das überhaupt substanziell ist, kann da auch nichts draus werden.
Ja, ich finde ich finde das spannend, dass du also drei Wörter, erstens substanziell, zweitens konzeptuell und drittens strukturiert, weil letzten Endes geht es ja auch um Metawissen, ja? Wenn man ein Fach so studiert hat, dass man sich bestimmte Inhalte erarbeiten kann, dann kann man nach dem Studium, also man muss ja als Lehrer ständig neue Inhalte auch erarbeiten oder sollte es zumindest auch, ja? Deshalb verstehe ich auch immer so was ja viele denken ist, wenn ich jetzt Lehrer für Geschichte werde, soll ich am besten anfangen, nur noch das zu studieren, was dann für Geschichte tatsächlich auch sinnvoll ist. Das heißt, dann kann ich am besten bei der 6. Klasse anfangen, dann machen wir erstmal Ägypten und Hochkulturen, beziehungsweise Steinzeit, obwohl das rausfällt und so weiter und so fort. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Ja? Es ist ja eher der Sinn, dass man eben strukturell in der Lage ist, wie du sagst, das zu erarbeiten. Da wir uns langsam schon dem Ende neigen, gibt es etwas, also vielleicht zwei Dinge. Zunächst mal, hast du so einen allgemeinen Tipp für angehende Lehrerinnen und Lehrer? Das ist jetzt völlig allgemein, aber also sowas wie keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas, was du häufig sagst. Ich meine, zum Beispiel das mit dem Namen lernen fand ich ja schon toll. Aber jetzt vielleicht auch die für diejenigen, die erst einsteigen, die da jetzt zuhören und denken, oh Gott, und die muss alles und die Fachlichkeit und oh Gott. Gibt es da so einen Tipp, den du oft mit auf den Weg gegeben hast?
Das fällt mir nicht schwer. Also ich glaube, dass Sachen einfach zu halten, vielleicht so ein allgemeiner, weil ich auch überlegen, gehört jetzt zu, was Schulformen und was alles Mögliche angeht. Ich glaube, Sachen einfach zu halten kann so ein Tipp sein. Nicht? Weil oftmals durch Kompliziertheiten dann Schwierigkeiten entstehen, die erstmal nicht sein müssen. Also wenn man jetzt wirklich in so einer Lage ist, dass man mit den ersten Schritten beginnt, die ersten Unterrichtsbesuche hat, dann hilft es, glaube ich, wenn man die Sachen einfach hält. Wenn man einfach von A nach B denkt und nicht versucht, sofort, weil es ja diesen Fachleiter gibt und diese Methode und dann ist noch reinbringen. Also einfach halten heißt ja zum Beispiel, ich habe jetzt eine Sache, die kann ich wirklich benennen, die ist mir jetzt wichtig in diesem Unterricht, in dieser Stunde und die möchte ich jetzt irgendwie von A nach B planen und nicht 100.000 Sachen auf einmal. Also einfach planen und dann tatsächlich, auch wenn ich mich da wiederhole, von Seiten der Schüler gucken. Wenn ich ein gutes Verhältnis zu den Schülern habe, dann kann die grottenschlechteste Stunde trotzdem humorvoll und angebracht irgendwie da von stattfinden und das kann mir helfen und es hilft mir zum Beispiel auch, wenn jetzt Sachen dann doch mal schief gehen und ich eine schlechtere Rückmeldung bekomme, dann hilft mir aber ein gutes Verhältnis zu den Schülern, damit produktiv umzugehen. Also Erfüllungsgehilfen von irgendwelchen vermeintlichen Anforderungen oder von irgendwelchen, sagen wir, erwachsenen Zuguckern werden, sondern sich möglichst intensiv vor allen Dingen auf die Schüler einlassen, auf die gucken und Sachen einfach halten.
Gibt's da, hast du da einen Literaturtipp oder einen Blogtipp oder so für Referendare, dass wir noch was Konkretes zu mitnehmen haben?
Die Pause musst du jetzt rausschneiden, weil ich als der angebliche große Experte habe jetzt nicht sofort den
ja, weißt du, letzten Endes ist es ja bei vielen Sachen so, auch bei so allgemeinen Tipps, ja, ganz viel ist ja individuell, ja. Ganz viel passt nur auf eine Situation, ganz viel passt nur auf bestimmte Persönlichkeiten, ja, das sind natürlich Fragen, die immer schwierig sind, weil wie du es gesagt hast, wer hört hier alles zu, ja, ich denke, manchmal ist es nur interessant, wenn man so einen Impuls hat, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, so diesen Fokus zu setzen. Wenn man einen Impuls hat und sagt, ah ja, stimmt, vielleicht kann ich da mal drauf achten. Vielleicht sagen 25 andere auch, nee, das habe ich eigentlich schon gemacht. Insofern, ja, gut, stehe ich dir da jetzt nicht direkt auf.
Ich hab vielleicht eine Sache, weil oft sind ja Sachen, wurden ja auch schon zigfach gesagt, postuliert, aber wenn man sich für die Beziehung zu den Schülern, wenn man sich dafür interessiert und wenn man vielleicht jetzt zuhört und sagt, ich habe eine schwierige Klasse oder Schüler, die zu denen es schwierig ist, diese Beziehung da herzustellen, dann wäre ein Tipp von mir, ich glaube, das ist nicht so bekannt, das Thema Status. Status Lehre, Maike Plath ist eine junge Frau, die Lehrerin in Köln war und die hat vor 40 Jahren mein Buch Status Lehre in der Schule oder so ähnlich herausgebracht. Findet man, also habe ich auch schon drüber geblockt, wenn man so will, oder veröffentlicht. Das ist eine hochinteressante Angelegenheit, sich mit dieser Status Lehre, die eigentlich aus der Theaterpädagogik kommt oder vom Theater kommt, die anzuwenden auf schulische Kommunikation. Das wäre vielleicht ein Tipp, den man noch nicht so oft gehört hat.
Ja, ist doch super. Dir kann man auch folgen auf Twitter?
Kann man.
Sollte man das?
Na, muss man. Als Referendar sowieso.
Wie ist dein Twitter?
Ich gucke jetzt nicht so entsetzt. Ich sehe ja den entsetzten Blick.
Ich habe entsetzt geguckt, weil ich festgestellt habe, dass ich Dein Twitter-Handle gerade nicht mehr auswendig wusste. Jetzt wollte ich ihn nachgucken und dann habe ich mit der Maus geklickt.
Nöte 030, ganz einfach.
Warum denn 030?
Ja, Berlin. Ich wohne ja in Berlin.
Ach Gott, da hätte ich ja drauf kommen können. Ja gut, okay. Genau.
Geheimnis gelöst.
Genau. Ja gut, Björn, also dann, das war jetzt unheimlich viel gewinnbringend, hoffentlich auch für die Hörerinnen und Hörer, für mich allemal. Ich habe mich sehr gefreut, dass du so bereitwillig deinen Erfahrungsschatz mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür erstmal.
Tja, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Und ja gut, ich sag mal jetzt an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr weitere Fragen habt, haben im Kommentieren beim Podcast ist immer ein bisschen schwierig, das sehe ich immer nicht, aber da könnt ihr hier den Nölte 030, Noelte, ja. Ne?
Ja, ja.
Könntet ihr natürlich nochmal nachfragen, ansonsten gucke ich, ob ich das ein oder andere, wie gesagt, vielleicht noch in die Shownotes kriege, wenn diese Folge dann erscheint. Dann wünsche ich euch einen ganz schönen Tag. Hast du noch eine letzte Botschaft?
Mach weiter so. Ich glaube, du wirst sehr in zunehmendem Maße gehört und ich glaube, der Erfolg gibt dir recht. Bin gespannt auf die nächsten Folgen.
Das freut mich doch sehr. Also, dann macht's gut und bis bald, Leute. Ciao, ciao.